beginne noch einmal mit dem Text aus Epheser 5, Vers 27. Christus hat die Gemeinde geliebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen im Wasser der Taufe und durch das verkündigte Wort Gottes. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einem anderen Fehler, heilig und vollkommen. Und einen Text aus Matthäus 13, aus den Gleichnissen von Jesus, Vers 24 bis 30. Und Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Ernte kommt, werde ich den Arbeitern sagen: Sammelt das Unkraut, den Weizen aber bringt in meine Scheune. Wir wollen aus dem Lied 287, was wir schon angefangen haben, noch die dritte Strophe miteinander singen. Lied 287, Strophe 3.
Jesu, richte mein Gesicht nur auf jenes Ziel. Lenk die Schritte, stärk die Tritte, wenn ich Schwachheit fühl. Lockt die Welt, so sprich mir zu, schmäht sie mich, so tröste du. Deine Gnade führ gerade mich aus ihrem Spiel.
Bevor wir in wenigen Augenblicken auch noch die vierte Strophe aus diesem Lied singen werden, einen kurzen Einwurf vor der Predigt. Und dieser Einwurf soll zeigen: Vieles sehen wir anders, wenn wir den Menschen sehen. Es war in der U-Bahn während der Hauptverkehrszeit. Ein Vater war unter den Fahrgästen mit seinen beiden halbwüchsigen Söhnen. Die beiden toben herum, schreien, zerren an den Sachen der Mitreisenden und sie nerven sie mit ihrem Benehmen, und zwar alle im Abteil. Der Vater schaut vor sich hin, statt seine Kinder zur Ordnung zu rufen. Schließlich wird es einem der Reisenden zu bunt. Laut wendet er sich an den Vater: Können Sie Ihre beiden Jungs nicht etwas im Zaum halten? Sie sehen doch, dass sich andere Fahrgäste gestört fühlen. Darauf der Vater: Entschuldigen Sie, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Die beiden Jungs haben heute ihre Mutter verloren. Es hat sich nichts geändert an der Situation. Da war der Vater, die beiden Jungs, die auch weiterhin kaum zu bändigen waren, und die Mitreisenden. Und doch hat sich alles schlagartig verändert. Mit einem Mal ist das Abteil voll von Mitgefühl und Verständnis. Kein Kopfschütteln, keine Ablehnung mehr. Stattdessen Sympathie und Anteilnahme. Niemand ist mehr genervt vom unmöglichen Benehmen der Kinder. Voll zärtlichem Erbarmen ruhen die Blicke der Reisenden auf den beiden. Was hat sich verändert? Nichts. Was hat sich verändert? Alles. In dem Augenblick, wo Menschen bereit waren, das ganze Bild zu sehen. Lasst uns aus dem Lied 287 die vierte Strophe miteinander singen.
Ist so mangelhaft, wo ihr's fehle, spürt die Seele, aber du hast dein Wort ein Leben bringt und dein Geist das Herz durchdringt, dort wird's tönen bei dem Tönen, Gott ist dir es schafft.
Wir können uns jetzt noch freuen, bevor wir die Predigt hören, auf ein Musikstück von Sonja und Gero, und zwar von Wolfgang Amadeus Mozart, Andante für Flöte und Klavier.
Vielen Dank, Sonja und Gero. Und ich muss auch sagen, ihr habt's gut. Für euch sind die Noten alle vorgegeben. Ihr braucht sie nur noch abzuspielen. Ich aber, ich stehe hier vorne mit meiner Predigt. Und manchmal habe ich das Empfinden, sie ist noch gar nicht richtig fertig, meine Predigt. Ich ringe noch mit dem Text. Ich bin noch unterwegs und auf der Suche und ich danke euch, dass ihr mich heute Vormittag dabei begleitet. Stefan hat mir einige Bilder zusammengestellt, die wir uns anschauen wollen. Glatt und zart die Gesichter von Kindern in ihrem kindlichen Alter. Nur kein Mensch bleibt so, wie er ist. Wie er bei der Geburt gewesen ist. Wir wissen nur zu gut, es dauert nicht lange, da zeigen sich die ersten Pickel. Im Lauf der Zeit werden sie unausweichlich, die Falten und Runzeln und Flecken. Und so könnten wir fortfahren. Wir kennen solche Bilder aus dem eigenen Leben. Darum haben Schönheitschirurgen Hochkonjunktur. Neue Nasen, störende Kilos, keine Körperpartie bleibt verschont und nicht nur bei Frauen. Unmengen an Geld wird aufgewandt, beachtliche Schmerzen nehmen die Menschen auf sich, manche Erfolge und maßlose Enttäuschungen. Und warum das alles? Weil faltenfreie Gesichter und makellose Körper hoch im Kurs stehen. Und wisst ihr was? Diesen faltenfreien, makellosen Leib, den will Gott auch. Aber er meint damit nicht unseren Körper, den er uns geschenkt hat und von dem er bei der Schöpfung gesagt hat, er ist sehr gut. Nein, Jesus spricht von dem Leib, dessen Haupt und Herr Jesus Christus ist. Gemeinde in ihrer Makellosigkeit soll Gott den Schöpfer ehren, verherrlichen. Wie haben wir gelesen? Er wollte sich eine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einem anderen Fehler, heilig und vollkommen. Eine reine Gemeinde, Gottes unverrückbares Ziel. Und man kann darüber nur sprechen und sich das anhören und man wird darüber erschrecken. Erschrecken, wenn wir uns persönlich und als Gemeinde mit diesem Idealbild einer makellosen Braut vergleichen. Und weil wir erschrecken, bleibt es uns nicht erspart zu fragen, worum geht es eigentlich, wenn Gott von den Macken der Gemeinde spricht? Zunächst einmal darum, deine und meine persönlichen Runzeln sind zusammengenommen die Macken der Gemeinde. Die Gemeinde verfügt über das, was jeder von uns mitbringt. An Gaben, an Fähigkeiten und eben auch an Runzeln und Falten im übertragenen Sinn. Der Apostel Jakobus hat da mal eine Empfehlung ausgesprochen und auch eine Feststellung getroffen, die uns manchmal ernüchtert, wenn wir sie mit unserem eigenen Leben vergleichen. Er sagt, viele Leute in der Gemeinde, denn über die spricht er, die sind wie ein Mensch, der in einen Spiegel blickt. Er sieht sich so, wie er ist, betrachtet sich kurz, aber dann geht er weg und schon hat er vergessen, wie er aussieht. Das ist manchmal auch unsere Realität. Was meint Gott nun, wenn er über die Runzeln, Flecken und Macken der Gemeinde spricht? In der Nachbarschaft dieses Textes, auch im Epheserbrief, da wird das ganz deutlich, was er meint. Er spricht von Lieblosigkeit, von Unversöhnlichkeit, von Streit und Spaltungen, von denen es heute innerhalb der Gemeinden mehr gibt als genug. Auch das über andere und hinten herum reden ist damit gemeint. Geiz, Trägheit und auch das fehlende Engagement in allen Belangen der Gemeinde, darüber redet Gott. Und vielleicht macht er noch einen Unterschied. Er spricht, und das ist ja auch bei unserem Körper so, es gibt Falten, die sofort ins Auge springen, wenn wir in den Spiegel schauen oder wenn wir vor einem anderen Menschen stehen. Und es gibt verborgene Dinge, die jeder nur von sich selber kennt. Und Gott scheut sich nie, auch über die verborgenen Dinge unseres Lebens zu sprechen, sie anzusprechen, weil er auch die verborgenen Bereiche kennt, denn er hat sie geschaffen. Zum Beispiel auch, ohne das heute Morgen auszubreiten, den Bereich unserer Sexualität. Es gibt, wenn wir die Bibel richtig verstehen, keinen Grund, diesen Bereich aus unserer Betrachtung, wenn es um uns selber und die Gemeinde geht, auszuklammern. Es gibt aber auch keinen Grund, sexuelle Verfehlungen als schwerwiegender einzustufen als alle anderen Runzeln und Macken der Gemeinde. Warum spricht Gott überhaupt in seinem Wort diesen Bereich so ausführlich an? Weil er weiß, wir Menschen sind kaum irgendwo so verletzlich als in diesem Bereich. Und noch eines, nicht nur wir selbst sind davon betroffen, sondern immer auch andere Menschen. Und wer sich heute die Zeitschriften am Kiosk und manches im Programm der Fernsehsender ansieht, der weiß, durch nichts ist unsere Menschenwürde so sehr gefährdet wie durch eine sich verselbstständigende Sexualität. Trotzdem, es gibt für die Gemeinde keinen Grund, über diese Verfehlungen mehr aufgebracht zu sein als über alle anderen. Und immer wenn die Gemeinde das versucht hat, dann war damit eine gehörige Portion an Heuchelei verbunden. Und oft ist auch in Gemeindekreisen sexuelle Gewalt gegenüber Frauen und Kindern ausgeübt worden. Und oft, allzu oft hat die Gemeinde geschwiegen und eher den Opfern die Schuld gegeben, anstatt die Täter zu entlarven. Ich möchte gerne als erstes festhalten, was mein persönliches Leben belastet, das belastet auch die Gemeinde. Die Flecken und Runzeln, die ich mit mir im übertragenen Sinne mit mir herumtrage, die sind von Gott nicht gewollt. Und schließlich, Jesus will eine reine Gemeinde. Wenn das so ist, dann wird eine Frage ganz wichtig. Wie werden wir eigentlich unsere Runzeln wieder los? Die an unserem Körper, in unserem Gesicht überhaupt nicht. Und die sind auch ein Teil dessen, was das Leben, was Gott, was andere Menschen, was wir selber aus uns gemacht haben. Wie werden wir die Runzeln los? Eine Sache kann man nicht genug betonen. Jesus Christus ist der Herr der Gemeinde und der Herr deines persönlichen Lebens. Er ist gekommen, um uns reinzuwaschen von diesen unsichtbaren Runzeln unseres Lebens. Er schenkt Vergebung, Erneuerung und Neuanfang. Und je mehr wir das als einzelne Christen erleben, umso mehr werden damit auch die Macken und Runzeln der Gemeinde ausgebügelt. Das heißt, wenn jeder sich im Spiegel des Wortes Gottes sieht und sich selbst prüft und dann Jesus als Schönheitschirurgen ranlässt, umso mehr ist damit auch der ganzen Gemeinde geholfen. Ich habe meiner Predigt zwei Dinge gegenübergestellt als eine Frage. Die reine Gemeinde, ist das der Auftrag Gottes an uns oder ist es die Tat Gottes? Zum Ersten, es war und ist immer eine der großen Versuchungen der Gemeinde, sich selbst reinigen zu wollen, aus eigener Kraft die reine Gemeinde zu schaffen. Und wenn wir darüber sprechen würden, dann müssten wir ein leidvolles Kapitel aus der Kirchengeschichte aufschlagen. Was haben Gemeinden und Kirchen nicht alles unternommen, um die Gemeinde zu reinigen, um ihr Missfallen zum Ausdruck zu bringen über das Verhalten einzelner Menschen? Unzählige Scheiterhaufen wurden gebaut und auf ihnen wurden vorwiegend Frauen verbrannt. Warum? Um die Gemeinde reinzuhalten. Man hat Menschen für vogelfrei erklärt, unter Gemeindezucht genommen und aus der Gemeinde ausgeschlossen oder aus der Kirche exkommuniziert. Warum? Um jeden Makel aus dem Leib der Gemeinde herauszubrennen, wenn es sein muss, um dem Glauben angemessen zu seinem Recht zu verhelfen. Und wir wissen, damit verbunden war immer ein System der Bespitzelung, der Denunziation und eine große, unüberwindliche Wand der Heuchelei. Ja, und wenn eine junge Frau unverheiratet ein Kind erwartete, dann war das nicht nur ein Brandmal für sie selbst, sondern auch für das Kind und oft auch in der Gemeinde. Das müssen wir einfach festhalten. Die Gemeinde hatte selten eine glückliche Hand bei sogenannten geistlichen Schönheitsoperationen, um die Reinheit der Gemeinde herzustellen. Und darum noch einmal, ist es Gottes Auftrag an uns oder ist es seine Tat? Wir haben neben dem Text von der Braut, die sich Jesus selbst darstellen will, noch ein Gleichnis gehört. Und daran wird deutlich, dass Jesus das Problem kennt, über das wir hier reden. Und wie so oft, er wählt eine Geschichte, um uns das verständlich zu machen. Die Geschichte von einem Landwirt, von einem Acker und vom Weizen. Der Mann beackert sein Feld so gut er kann. Es ist ein unbeschreiblicher Wert, das Saatgut, das er dem Boden anvertraut. Und siehe da, die Saat geht auf. Wunderbar stehen die in Sonne und Regen gereiften Ähren auf dem Halm, woran wir heute in einer Woche beim Erntedankfest uns wieder erinnern werden. Aber eines Tages kommen seine Angestellten mit einer alarmierenden Information zu ihm. Mann, die Ernte ist gefährdet, weil sich mitten unter dem Weizen Unkraut breit gemacht hatte. Er hemmt das Wachstum, er stört und es gehört nicht dorthin. Es ist ein Makel auf dem Acker. Die Angestellten wissen ganz genau, wie das Problem behoben werden kann und was nach ihrer Meinung unverzüglich getan werden muss. In anderen Worten, ein Wort genügt und wir sind unterwegs. Und es war ein gut gemeinter, ein vernünftiger Vorschlag, den sie gemacht haben. Ein Vorschlag, der die Ernte retten und vermehren soll. Und was sagt Jesus in der Gestalt dieses Herrn seines Ackers? Er sagt, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Wenn ich eurem Rat folge, würde ich die ganze Ernte gefährden. Dann hätte ich zwar einen vom Unkraut gereinigten Acker, aber ein Acker, auf dem auch kein Weizen mehr blüht. Es ist uns klar, Jesus hält hier keine Vorlesung in Sachen Agrarwirtschaft. Er spricht über unser menschliches Zusammenleben in der Welt und auch in der Gemeinde. Und was macht er? Er rät zu größter Zurückhaltung bei dem Versuch, die Reinheit der Gemeinde mit menschlichen Mitteln herstellen zu wollen. Damit warnt er uns eigentlich davor, auszureißen, uns zu trennen von allem, was der Reinheit der Gemeinde entgegensteht, weil Jesus immer sagt, ich selber, nicht er, aber du und ich, wir sind davon auch betroffen. Und wenn wir Jesus richtig verstehen, würden wir bei dieser Vorgehensweise das Ganze gefährden. Darum meine ich, und das meinte ich auch mit meinem Unterwegssein in dieser Predigt, die reine Gemeinde ist nicht unser Auftrag, sondern die Tat unseres Gottes. Natürlich weiß ich, welche Frage sich jetzt bei euch erhebt. Soll die Gemeinde also einfach alles hinnehmen? Ist die von Jesus gewollte reine Gemeinde eine Illusion, die wir vergessen können? Ich denke, es gilt beides. Der Anspruch Gottes auf eine reine Gemeinde und das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Und da sage ich als erstes, Jesus will eine reine Gemeinde, Punkt. Aber es gibt auch, und das wissen wir alle aus Erfahrung, Dinge, mit denen wir Menschen überfordert sind, auch in der Gemeinde. Und Jesus rät uns, lasst mich ran. Denn alles entscheidet sich daran, wer die reine Gemeinde schafft und wie sie geschaffen wird. Wie macht Jesus das? Er macht das so, wie wir das heute auch in unserem Bibelgespräch bedacht haben, allem voran durch sein Wort. Das Geschriebene, das Verkündigte, das gelebte Wort Gottes. Und so ist und bleibt es die Verantwortung jeder Gemeinde, auch der unseren, Gottes Wort und seinen Willen zu bezeugen. Und ihr Lieben, dieses Wort können wir nicht umdeuten und außer Kraft setzen, einfach weil es uns näher liegt und weil uns Menschen wichtig sind. Aber dennoch stellt uns Jesus die Frage, wie gehen wir mit denen um, die mit diesem Wort nicht klarkommen? Und darüber werde ich in meiner nächsten Predigt sprechen. So zum einen das Wort. Und dieses Wort haben wir heute zum Eingang unseres Gottesdienstes gesungen. Aus dem Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«, dieses Wort sollen sie stehen lassen. Und das Zweite, das ist ein Auftrag, die Dinge so zu benennen, wie sie benannt werden müssen. Auch alles, was der Reinheit der Gemeinde entgegensteht. Und ich brauche es eigentlich nicht zu wiederholen. Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, nachtragendes Verhalten, Geiz, Drogenmissbrauch, Pornosucht und alles, was auf dem Gebiet der Sexualität der Schöpfungsordnung Gottes entgegensteht. Und es gibt kaum jemanden, auch wenn er mit dieser Schöpfungsordnung nicht klarkommt, der nicht eingestehen würde, ja, mein Verhalten entspricht nicht dem, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Und vielleicht müssen wir manches Mal auch im Sinne dieser kleinen Episode aus der S-Bahn, wo die Reisenden etwas zur Kenntnis genommen haben, was völlig außerhalb ihres Denkbereiches lag, Vielleicht müssen wir das auch wieder einmal einbeziehen. Wenn eine Frau als Kind lange missbraucht wurde, dann ist vielleicht etwas in ihr zerstört worden, was nie wieder heil wird. Dann ist es vielleicht auch nachvollziehbar, dass sie nicht mehr, so wie es in der Schöpfungsordnung vorgesehen ist, einem anderen Menschen begegnen kann. Und wenn das so ist, dann wollen und dürfen wir es Gott überlassen und dem Gewissen jedes einzelnen Menschen, wie Gott ihn führt und wie sein Leben geht. Zusammenfassend, was Jesus nach meiner Überzeugung ganz sicher nicht will, dass wir in der Gemeinde ein System der Kontrolle, der Überwachung oder auch nur der Befragung von Menschen installieren, um die reine Gemeinde aus unserer Kraft zu schaffen. Und das Zweite, der Gemeinde steht nur zur Verfügung, nur in Anführungsstrichen, die Kraft der Überzeugung, mit der sie Menschen zu beeinflussen sucht, begleitet von der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde soll reden und nicht schweigen. Sie soll für die Ideale Gottes einstehen und für seine Ziele werben. Es war mir wichtig, dieser Text aus Epheser 5, Vers 27, da steht, Gott wird sich die Gemeinde als eine reine Braut darstellen. Und daraus nehme ich, es ist sein Werk. Oder wie wir es auch in dem Lied gesungen haben, dort wird's tönen bei dem Krönen, Gott ist's, der es schafft. Er schafft, was wir nicht zu Wege kriegen. Und bis dahin, lasst uns ihm vertrauen, lasst uns auch einander vertrauen. Nicht nur uns selbst, sondern dem, der uns gerufen hat, und dass wir gemeinsam unterwegs bleiben. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Und dann heißt es, du musst ziehen. Mein Bemühen ist zu mangelhaft. Lassen wir ihn das tun, was wir nicht können, in der Gewissheit, Gott ist's, der es schafft. Bei dir, bei mir und bei jedem anderen. Amen.